Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist wieder Lukas 18, heute nur der Vers 40, aber dass wir es nochmal in den Zusammenhang bekommen, lese ich uns nochmal und lesen wir miteinander nochmal den ganzen Abschnitt, die Verse 35 bis 43. Es geschah aber, als er, Jesus, Jericho nahte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und als er eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Sie verkündigten ihm aber, dass Jesus der Nazaräer vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, dass man ihn zu ihm führe. Als er sich aber näherte, fragte er ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Hört für meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, heute wenden wir uns speziell dem Vers 40 aus diesem Abschnitt zu: Jesus aber blieb stehen. Damit sind wir schon beim ersten heutigen Punkt der heutigen Predigt. Erstens, Jesus bleibt stehen. Was ist da besonders dran? Jesus ist unterwegs zu einer sehr wichtigen Angelegenheit. Er muss die Welt retten. Das sind die vorausgehenden Verse, die wir heute nicht mehr gelesen haben. Muss hinaufgehen nach Jerusalem, ans Kreuz, um sein Leben hinzugeben für die Sünde der Welt. Muss die Welt retten. In Hollywood-Filmen müssen das auch ständig irgendwelche Helden. Mal gilt es, einen Asteroideneinschlag zu verhindern, mal muss die Welt vor Außerirdischen gerettet werden. In Filmen muss die Welt ständig vor irgendwem und irgendwas gerettet werden. Aber dort ist es Fiktion, die Fantasie eines Drehbuchautors. Hier geht's um Wirklichkeit, hier geht's um unser Leben, um diese Erde, um jeden einzelnen Menschen, der auf dieser Erde jemals gelebt hat und leben wird. Gottes Sohn ist auf die Erde gekommen, um die Welt zu retten, aus ihrer Sünde, aus der Macht des Todes. Und jetzt ist er schnurgerade unterwegs zur endgültigen Rettungstat. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist von des Menschen Sohn. Jahrhunderte und Jahrtausende alte Prophezeiungen muss Jesus wahrmachen. Dass wir es einfach auch vom heilsgeschichtlichen Zusammenhang im Kopf haben, was die Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, viele andere und schon von Mose an vorhergesagt ist, das soll jetzt in Erfüllung gehen. Und das vollends zur Vollendung zu bringen, ist Jesus unterwegs. Das ist sein Werk. Und da soll er sich aufhalten lassen von einem Blinden am Wegesrand? In manchen Zeiten hat man solche Menschen als lebensunwert beseitigt. Man hat gesagt, die kosten nur Geld und werfen nichts ab für die Gesellschaft. Weg damit. Für so einen soll Jesus sich Zeit nehmen und seine wichtige Mission unterbrechen? Wie oft heißt es in der Politik und auch in der Wirtschaft, wir haben große Ziele zu erreichen. Da können wir uns um Einzelschicksale nicht kümmern. Wir müssen die Wirtschaft ankurbeln. Dafür brauchen wir niedrige Löhne, damit unsere Wirtschaft weltweit wettbewerbsfähig bleibt. Ob die Arbeitnehmer von diesen Niedriglöhnen noch leben können, wen interessiert das? Wir müssen den Euro retten. Drastische Sparmaßnahmen werden den Ländern verordnet. Dass zahllose Menschen arbeitslos werden, ihre Wohnungen und Häuser verlieren und viele in Europa, zum Beispiel in Spanien, obdachlos auf der Straße sitzen. Wen interessiert das? Es geht um große politische Ziele und wirtschaftliche Ziele. Da muss man das Ganze im Auge haben. Da kann man nicht auf jeden Einzelnen Rücksicht nehmen. Ganz anders ist das bei Jesus. Jesus muss seine Mission nicht unterbrechen. Er muss das Ganze nicht aus dem Blick verlieren, um sich um ein Einzelschicksal zu kümmern. Einzelschicksale sind seine Mission. Das Ganze ist bei Gott nicht ein höheres, wesenloses Ziel, welcher Art auch immer. Das Ganze ist bei Gott die Summe aller Einzelschicksale. Jesus rettet die Welt, weil es ihm um jeden Einzelnen geht, der auf dieser Erde lebt. Gott will nicht, dass auch nur ein einziger Sünder verloren geht. Und deshalb ist er gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Das zeigt sich am Gleichnis vom verlorenen Schaf. Jesus hat nicht nur die Herde im Blick als Ganzes. Es geht ihm um jedes einzelne Schaf. Das Gleiche zeigt sich am Gleichnis vom verlorenen Groschen. Die Hausfrau stellt das ganze Haus auf den Kopf, dreht alles rum, um ihren einen Groschen wiederzufinden. Jesus setzt alles ein, um jedem Einzelnen von uns zu begegnen. Jesus liebt jeden und möchte, dass jeder in der Gemeinschaft mit ihm lebt und gerettet wird. Und deshalb bleibt niemand, nicht ein einziger, unbeachtet am Wegesrand sitzen, weil das Ganze nicht warten kann. Dabei sieht es zunächst gar nicht so aus. Der Blinde ruft und von Jesus haben wir zunächst keine Reaktion. Zunächst sieht es so aus, als höre Jesus den Blinden nicht. In den Versen 35, 36, 37, 38 und 39, 5 Verse lang, sehen wir keine Reaktion von Jesus. Das wird zwar nicht ausdrücklich betont, es ist aber schon auffallend. Ganz ähnlich sehen wir das bei der Heilung von zwei Blinden, über die Matthäus Kapitel 9 berichtet, 27 folgende. Wir lesen dort, und als Jesus von dort weiterging, nämlich von der Heilung des Töchterleins des Jairus, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen, erbarme dich unser Sohn Davids. Wir haben also eine ganz ähnliche Situation, Blinde rufen, Sohn Davids, erbarme dich unser. Und was tut Jesus? Zunächst gar nichts. Er ist offensichtlich weitergegangen, ohne die Blinden erkennbar zur Kenntnis zu nehmen. Das fällt auch nicht viel auf. Mir fällt das auch erst auf, als ich den Blick auf die Vorbereitung nochmal durchgeguckt habe, war da bei der Andacht persönlich diese Woche mal auf diesen Text gekommen und da fiel mir erst die Parallele überhaupt ins Auge. Denn wir lesen ganz harmlos, nächsten Vers, als er aber in das Haus gekommen war. Das dürfte das Haus des Petrus gewesen sein, bei dem er regelmäßig gewohnt hat, wenn er in Kapernaum war, traten die Blinden zu ihm und Jesus spricht zu ihm. Das heißt, auf dem ganzen Weg vom Haus des Jairus bis zum Haus des Petrus liefen die Blinden hinter Jesus schreiend her, Sohn Davids, erbarme dich unser, und Jesus hat sich nicht umgedreht, er ging von einem Haus zum anderen, als gäbe es die zwei überhaupt nicht. Und die beiden liefen ihm hinterher und erst im Haus des Petrus, wohlgemerkt, im Haus des Petrus, interessant, gell? Auch da liest man so schnell hinweg. Die waren so dreist, die sind Jesus in ein fremdes Haus hinein nachgefolgt. Die haben nicht draußen gewartet, geklingelt, geklopft. Die sind schnurgerade mit Jesus hinein, ihm dicht auf der Pelle folgend, haben sich nicht abhängen lassen, so beharrlich, so hartnäckig, so aufdringlich, waren sie mit ihrer Bitte um Hilfe. Und dann wendet sich Jesus ihnen zu und fragt, was wollt ihr? Erst da, interessant. Warum tut Jesus das? Jesus geht mit Heilungswundern nicht hausieren. Jesus trägt den Kranken die Heilung nicht hinterher. Er wartet darauf, dass sie um Hilfe rufen. Ernstlich und ausdauernd um Hilfe rufen. Und dass es darum auch ein Stück weit geht, auch die einzelnen Kapitel und Abschnitte der Bibel, auch des Neuen Testaments, haben ja einen Sinnzusammenhang. Auch wenn man den oft nicht immer auf den ersten Blick erkennt. Zu Beginn unseres Kapitel 18 bei Lukas erzählt Jesus ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollen. Und es ist das bekannte Gleichnis von der bittenden Witwe. Wir kennen es. Die Witwe kommt zum Richter mit einem Anliegen, aber der Richter hat keine Lust, warum auch immer, sich ihrer Sache anzunehmen. Da geht sie dem Richter mit ihrem Anliegen so lange auf die Nerven, bis der sagt, ich will ihr Recht schaffen, weil mir diese Witwe Mühe macht, dass sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. So dreist, so hartnäckig, so zäh bleibt diese Witwe mit ihrem Anliegen dran und gibt dem Richter keine Ruhe. Und am Anfang von Kapitel 11 haben wir einen Abschnitt zur Bitte der Jünger, Herr, lehre uns beten. Und Jesus erzählt ihnen dazu ein Beispiel. Stellt euch vor, um Mitternacht klopft euer Freund ans Schlafzimmerfenster. Er will 3 Brote, weil er unerwartet Besuch bekommen habt. Aber ihr habt keine Lust. Die Tür ist schon verriegelt. Die Kinder liegen mit im Bett. Das war damals üblich. Großes Familienbett. Wenn er jetzt aufsteht, wachen alle auf. Die Kleinen fangen an zu quengeln. Ganze schöne Nachtruhe hin. Nein. Er ruft vom Bett aus, gib eine Ruhe, morgen früh wieder, jetzt keine Chance. Aber Jesus fährt fort, wenn ihr ihm schon nicht helft, weil er euer Freund ist, dann werdet ihr ihm schließlich doch helfen, weil er unverschämt weiter am Fenster klopft und sonst einfach keine Ruhe gibt. Das ist die Lektion für den Blinden vor Jericho. Und das ist auch die Lektion für uns, hartnäckig, dranbleiben im Gebet. Hartnäckig dranbleiben im Gebet. Es gibt auch in unserem Leben immer wieder Situationen, das sieht so aus, als ginge Jesus einfach an unserer Not vorüber. Bin mir sicher, jeder von uns kennt solche Situationen. Als würde Jesus unser Schreien nicht interessieren, als hätte er sich Petersiliebüschel in die Ohren gestopft, wie die Gallier, beziehungsweise hier die Römer, wenn Trubadex anfängt zu singen. Muss wohl gräuslich gewesen sein. Ja. Manchmal kommt es uns auch so vor, als hätte sich Gott Petersiliebüschel in die Ohren gestopft, um unser Jammern, um unser Geschrei, unser Gebet nicht zu hören. Aber, liebe Geschwister, Jesus hat seine Ohren nicht verstopft. Jesus ist unsere Not nicht gleichgültig. Die Not der Menschen nicht und die Not seiner Kinder garantiert und gewiss niemals. Er will nur, dass wir dranbleiben. Dass wir nicht, niemals nachlassen im Gebet. Er will, dass wir ihm mit unserem Gebet Mühe machen. Dass wir ihm menschlich gesprochen auf den Wecker gehen. Jesus fordert uns mit den genannten Gleichnissen ausdrücklich dazu auf, beharrlich, nervend, unverschämt in unserem Gebet Gott in den Ohren zu liegen. Unverschämt im Sinne nicht falsche Zurückhaltung übend, ja. Nicht unangemessen, die Würde des Herrn verletzend, aber ohne falsche Scham und Scheu. So beharrlich wie die 4 Freunde des Gelähmten, da sehen wir auch das Unverschämte im positiven Sinne, wobei das nun wirklich eine Grenze der Dreistigkeit erreicht hat, würden wir uns nicht ohne weiteres trauen, nicht wahr? Die reißen einem unbescholtenen Bürger ein Loch ins Dach, damit sie ihn zu Jesus bringen können. Und Jesus will das. Aber nicht, dass er jetzt alle Hiltis kaufen geht. Aber mit unseren Gebeten sollen wir wie mit einem Presslufthammer unablässig an die scheinbar verschlossene Tür des Herrn hämmern, bis die Tür aufgeht und wir sehen, hinter dieser Tür wartet der liebende Vater. Der hat schon die Hand ausgestreckt zu helfen. Der hat nur gewartet, ob wir ausdauernd genug dranbleiben mit unseren Gebeten. Und deshalb, liebe Geschwister, sind eure Gebete zu Hause so wichtig und auch unsere Gebetsstunden in der Gemeinde, wo wir zusammenkommen, um so unablässig, unnachgiebig, eindringlich, hartnäckig an die Tür des Vaters zu klopfen, dass wir seine Wunder sehen. Weil wir nicht nachlassen dürfen, ihn darum zu bitten, dass er Großes tut an uns, an unseren Familien, an unserer Gemeinde. Und so macht's auch der Blinde vor Jericho. Allen Widerständen zum Trotz lässt er nicht nach. Im Gegenteil, das hatten wir letztes Mal, er schrie umso mehr. Umso mehr. Erst danach, als er sich von diesen Widerständen nicht hat abbringen lassen, erst danach lesen wir, Jesus aber blieb stehen. Und nun erfüllt sich das Wort aus Psalm 34, Vers 7, da dieser Elende rief, hörte der Herr. Wo immer ein Elender auf dieser Erde ruft, den Namen des Herrn anruft, da hört der Herr. Ganz gewiss. Und Jesus bleibt stehen. Allein schon diese Tatsache ist Evangelium pur. Jesus bleibt stehen. Nochmal, Jesus ist auf dem Weg, die Welt zu retten. Aber wegen eines einzigen Menschen hält er an und bleibt stehen. Der große Weltenretter sagt dem einen kleinen Sünder, du bist wertvoll in meinen Augen. Ich hab dich lieb. Ich will auch für dich da sein. Ich habe Zeit für dich. Die anderen werfen ihm vielleicht im Vorbeigehen eine Münze zu. Jesus aber bleibt stehen. Jesus heilt nicht im Vorbeigehen mit wehenden Rockschößen. So ganz kurz mal eine kleine Handauflegung und schon ist er wieder weg. Nein, Jesus hat Zeit auch für den erbärmlichsten Menschen. Denn Jesus will jeden bei sich haben. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus ruft zu sich. Jesus befahl, dass man ihn zu ihm führe. Da haben wir schon die nächste spannende Frage. Warum geht Jesus nicht zu dem Blinden hin? Warum lässt er ihn zu sich bringen? Die Bibel sagt es nicht ausdrücklich, wir können es vermuten. Wahrscheinlich, denke ich, aus zwei Gründen. Zunächst um des Blinden selbst willen. Tag aus, Tag ein hat er dort an der Straße gesessen. Es war ein jämmerlicher Platz. Tag für Tag war es für ihn ein Ort der Erniedrigung. Hier musste er geizige Bauern, hartherzige Kaufleute und betrunkene Eselstreiber anbetteln um eine milde Gabe. An diesem Ort saß er wahrscheinlich seit vielen Jahren ganz elend und abhängig von den Menschen, die vorübergingen. Liebe Geschwister, wenn wir schon mal in solchen Situationen waren, abhängig von der Gunst anderer zu sein, mit eigenen Mitteln und Möglichkeiten nichts mehr zu vermögen, dann wissen wir um die Größe der Not. Es war ein Ort großer Not. Und jetzt lässt Jesus ihn zu sich kommen, weg von diesem Ort der Not, zu ihm, wo Leben, Licht und Freude ist. Jesus ruft heraus aus der Not. Und ich denke, da gehört der nächste Gedanke dazu, Jesus will ihn auch nicht im Straßengraben heilen. Er ruft ihn heraus auf die helle, lichte Straße, weg vom Rand, mitten hinein unter die Menschen und vor allem zu sich. Er nimmt ihn damit ganz enorm wichtig. Auf einmal steht dieser Blinde, an dem das Leben ganz buchstäblich jahrelang vorbeigegangen war. Der sitzt am Straßenrand und das Leben auf dem von und zur großen Handelsstadt Jericho geht an ihm vorbei. Und jetzt ruft Jesus ihn auf diese Straße, auf der das Leben spielt, wendet sich ihm zu. Ich denke, das hat auch Prinzip im Blick auf den Blinden nochmal in einem anderen Aspekt. Heil erfährt der Mensch nicht im Sitzen bleiben. Heil erfährt der Mensch in der Bewegung auf Jesus hin. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. Aber eben nur den, der zu mir kommt. Wir kommen nachher gleich nochmal auch auf den Abschnitt, den wir in der Lesung gehört haben. Das Kommen spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Und als ich vorhin draußen noch am Büchertisch vorbeigegangen war, fiel mir so nebenbei auf, wir haben auch eine Kinderbibel draußen liegen, die heißt, hat den Titel Komm und sieh. Im gehörten Abschnitt Johannes 1 sind das quasi zwei Schlüsselworte. Komm und sieh. Komm. Es ist wichtig, dass wir zu den Menschen hingehen und ihnen von Jesus sagen. Dann ist es aber auch wichtig, dass die Menschen nicht bleiben, wo sie sind, sondern die sind dann selber gerufen, zu kommen. Das zu Jesus kommen ist ein ganz wesentliches Stichwort des Neuen Testaments. Zuerst ist Jesus zu uns gekommen, aus der Herrlichkeit des Vaters, hinein in das Elend dieser Welt. Er ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er sucht die Verlorenen, er kommt ihnen nahe. Aber dann müssen auch wir uns aufmachen und zu ihm kommen. Jesus ruft zu sich, er ruft in die Nachfolge. Das heißt, sich aufmachen, das Alte hinter sich lassen. Gott ruft heraus, wenn wir auch ins Alte Testament hineinschauen. Gott ruft heraus, den Abraham heraus aus dem Land der Väter, das Alte hinter sich lassen. Er ruft heraus sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Da kann man sich auch dran gewöhnen. Die wollten unterwegs mehrfach wieder umkehren. Beim Alten weiß man, was man hat, und wenn die Last noch so groß ist, ins Neue hineingehen, im Vertrauen auf Jesus, ist immer ein Glaubenswagnis. Aber Gott ruft heraus, das Alte hinter sich lassen. Den jungen Gideon aus der Tenne vom Dreschen, heraus in die Gefahr, sich den Midianitern zu stellen, im Namen des Herrn. Indem der Mensch sich rufen lässt zu Jesus hin, beginnt tatsächlich etwas Neues. Das Alte bleibt zurück, ein neues Leben beginnt. So ruft Jesus bis heute, steh auf, lass das Alte hinter dir. Jesus hat Neues und Großes für dich bereit. Und nun ruft Jesus den Blinden aber nicht, komm zu mir. Er befiehlt, dass man ihn zu ihm führe. Andere sollen den Blinden zu Jesus bringen. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt der heutigen Predigt, der herrlichste Dienst. Der herrlichste, der schönste Dienst. Warum lässt Jesus den Blinden zu sich bringen? Erstens hatten wir gesagt, um des Blinden willen, das war der letzte Punkt. Jetzt hier zweitens, um der Helfer willen. Ich denke, dass andere helfen sollen, lag nicht allein an der Blindheit des Mannes. Er hätte selbst aufstehen können, er war blind, aber nicht lahm. Als Blinder hatte er außerdem bestens geschulte Ohren. In dem Moment, in dem Jesus redet, hat er messerscharf schon die Richtung erkannt, in der Jesus steht. Er würde Jesus auch alleine finden. Er könnte sich selbst zu ihm hintasten, wäre vielleicht etwas mühsamer, als geführt zu werden, aber er hätte das ohne Zweifel geschafft. Aber Jesus bindet in sein Handeln andere mit ein. Wir sehen das ganz deutlich an der Speisung der 5000. Nicht Jesus gibt den Menschen zu essen, er dankt dem Vater, nimmt das Brot, dankt, bricht, teilt aus. Aber nicht ans Volk, an die Hungrigen, sondern an die Jünger. Die Jünger werden von Jesus nun zu Boten seiner Liebe und seiner Fürsorge gemacht. Nicht Jesus, sondern die Jünger bringen das Brot zu den Hungrigen. Jesus will anderen, Jesus will uns Gelegenheit geben, den herrlichsten Dienst zu tun, den ein Mensch dem anderen tun kann, nämlich einen Menschen zu Jesus führen. Im Allgemeinen ist der Umgang der Menschen miteinander ja davon geprägt, dass sie sich furchtbar viel Böses tun. Das Fernsehen, die Zeitung und unsere eigene Erfahrung sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache. Das war vor Tausenden von Jahren nicht anders. Die Römer hatten das Sprichwort Homo homini lupus est. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Wie Wölfe fallen Menschen übereinander her, beuten sich gegenseitig aus, zerreißen und zerfleischen sich auf alle erdenkliche Weise. Wo einer einen eigenen Vorteil sieht, wird ihm der Nächste ganz schnell egal. Die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Man nennt das Erbsünde. Interessant, dass auch die Welt das erkennen kann. Ich habe erst vor kurzem gelesen, Jan Ross, Journalist für Außenpolitik bei der Zeitschrift Die Zeit, stellt zum Thema Erbsünde fest, es ist doch offensichtlich, dass mit dem Menschen etwas fundamental nicht stimmt. Jeder, der Augen hat zu sehen, kann feststellen, dass der Mensch nicht so ist, wie er sein sollte. Es stimmt fundamental mit dem Menschen etwas nicht. So ist es. Der Mensch ohne Jesus lebt unter der Herrschaft der Sünde und des Bösen. Und in Jesus soll das jetzt ganz anders werden. Einer soll dem anderen nicht mehr Wolf, Ausbeuter und Feind sein. Einer soll dem anderen Helfer sein. Zuerst und vor allem Helfer zu Jesus. Und deshalb habe ich auch die Lesung ausgesucht, Johannes 1, 35 bis 46, weil wir da sehen, mit diesem Prinzip fing Gemeinde Jesu an. Einer wurde dem anderen Zeuge Jesu, einer wurde dem anderen Helfer zu Jesus hin. Johannes der Täufer, so fängt die Lesung an, die wir gehört haben, ist mit zwei Jüngern unterwegs. Jesus ist ebenfalls in der Nähe. Und da weist Johannes auf Jesus hin, er ist ein Zeuge auf Jesus. Siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger folgen Jesus nach. Der Apostel Johannes gibt sogar die Uhrzeit an, in der sich das Ganze ereignet hat, die 10. Stunde. So wichtig war ihm das. Nachmittags um 4 war es. Einer davon, Andreas, sucht offensichtlich noch am gleichen Tag, also spät Nachmittagabend, seinen Bruder Simon. Und als er ihn gefunden hat, sagt er ihm, wir haben den Messias gefunden. Zeugnis. Es sind immer zwei Aspekte. Zeugnis, Einladung, komm und sieh. Wir haben den Messias gefunden und er führte ihn zu Jesus. Und am nächsten Tag wird Philippus von Jesus in die Nachfolge gerufen. Der wiederum sucht umgehend seinen Freund Nathanael. Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Zeugnis und Einladung. Komm und sieh. Ganz ähnlich sehen wir später bei der Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Sie führt die Einwohner Sichars zu Jesus. Vers 29, kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Zeugnis, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Einladung, kommt und seht, kommt und seht. Das ist mir eigentlich auch erst bei der Vorbereitung auf die Predigt aufgefallen, dass ein Wort hier ganz besonders häufig vorkommt. Sieh, komm und sieh. Beide ganz wichtig, das Sehen fast noch wichtiger. Niemand soll belabert oder über den Tisch gezogen werden. Das ist auch ganz wichtig, wenn wir Zeugnis von Jesus geben. Dass der andere nicht den Eindruck hat, wir wollen ihn belabern, bereden, manipulieren, über den Tisch ziehen in Glaubensdingen. Wir können auch niemanden zum Glauben bringen. Aber wir können Jesus als den bezeugen, wie wir ihn selber gesehen und erlebt haben. Und andere einladen, komm und sieh. Ich habe so erfahren, komm zu Jesus und sieh und du wirst erleben, dass er auch für dich der Heiland ist. Niemand von uns soll glauben aufgrund dessen, was andere ihm über Jesus erzählt haben. Das ist der wichtige Schluss der Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen. Ich habe mir extra noch einen Zettel reingelegt, dass ich es gleich finde. Da ist er auch. Aber ihr wisst wahrscheinlich auch, wie es ausgeht. Wie endet die Geschichte der Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen? Genau, das ist der Punkt. Zunächst heißt es Vers 39 noch, aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugte. Und dann heißt es, sie baten ihn, bei ihnen zu bleiben und er blieb dort 2 Tage. Und dann kommen die Verse 41, 42 und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben jetzt nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Es muss immer dazu kommen, auch in der Verkündigung und auch durch euer Zeugnis, liebe Geschwister, in der Predigt, kann es immer nur eine Einladung sein, dass der Mensch kommt und sieht. Aber niemand sollte deshalb glauben, wegen dem, was er in der Predigt gehört hat. Das sollte ihm ein Anstoß sein, zu kommen und zu sehen und sich selber auf ein Leben mit Jesus einzulassen, Jesus selber kennenzulernen. Aber wenn er dann zu Jesus kommt, dann ist wichtig, dass er selber sieht, dass das, was er in der Predigt gehört hat, stimmt. Und das, was wir ihm bezeugt haben, dass das auch in seinem Leben gilt und erfahrbar ist. Aus dem eigenen Jesus kennenlernen muss unser Glaube leben. Nicht aus der frommen Predigt, nicht aus frommen Büchern. Die sollen Wegweiser sein, Helfer dahin. Aber dann muss die Substanz unseres Glaubens sein, dass wir selber gesehen und gehört haben. So also soll unser Dienst ausgerichtet sein, liebe Geschwister, der herrlichste Dienst, den es auf dieser Welt zu tun gibt. Dass wir anderen Menschen bezeugen, wer Jesus ist. Dass wir anderen Menschen bezeugen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und dass wir sie einladen, kommt und seht. Dieser Jesus, der will auch dein Leben verändern. Und dass Menschen dazu kommen zu sagen, ja, ich möchte auch, dass dieser Herr mein Heiland ist, dass er meinem Leben Sinn, Freude und Erfüllung gibt. Schenke der Herr, dass sich noch viele einladen lassen, auch durch unsere Gebete, durch unseren Zeugnisse, durch unseren Dienst. Dass viele das Heil und das Leben in Jesus finden und annehmen. Amen.